Herzlich willkommen zu In Arbeit, dem Podcast von Expertiv. Sebastian Matthias Gottnick empfängt Gäste, die alle eins gemeinsam haben. Kommen sie nun aus der Wirtschaft, dem Showgeschäft, dem Sport, der Politik, dem Handwerk oder aus Gefilden, die nie ein Mensch zuvor gehört hat. Sie brennen für das, was sie tun. Wie die Expertiv leben sie passioniert ihre Werte und folgen mit Leidenschaft ihrer Berufung. Und der heutige Gast, der hat als Politiker in seiner Partei das, was dort leider nicht mehr alle haben, Erfahrung an der Basis. Lange Jahre arbeitete er als Krankenpfleger und hat die Realität des Gesundheitswesens kennengelernt. Später studierte er Pflegewissenschaften und angewandte Gesundheitswissenschaften. Seit 2008 trägt er den Titel Gesundheitsmanager. Ein politischer Mensch war der Sohn eines kurdischen Metallarbeiters bei Krupp schon als junger Mann. Wo andere sich hauptsächlich für Mädchen, Fußball und Partys interessierten, las er bereits hochinteressiert über das politische Geschehen, auf das er schon als Juso ersten Einfluss nahm und heute natürlich hauptberuflich als Landtagsabgeordneter der SPD sowie unter anderem bei Verdi, der Stiftung Entwicklung und Frieden, der AWO Ruhr Mitte und der UNO Flüchtlingshilfe. Bei uns in der 18. Folge von In Arbeit herzlich willkommen Serdar Yüksel.
Hallo Serdar, grüß dich.
Hallo.
Oder Glück auf.
Glück auf.
Schön, dass du bei uns bist. Schön, dass du auch zu uns gekommen bist hier. Ist selten der Fall, dass wir vis-à-vis sprechen. Umso besser. Eigentlich hätten wir gerade eben schon das Mikro anmachen müssen, weil wir ja schon fast eine halbe Stunde vor der Tür miteinander gesprochen haben. Und es war wirklich spannend zu sehen, wie tief du in der Materie bist, wenn es um das Thema Entwicklung Bochum, Politik und aber auch deine Person geht. Und was natürlich gerade jetzt brennend alle interessiert, dürfen wir dich als kommender Oberbürgermeister titulieren oder?
Nein, also wir als SPD hätten uns natürlich gewünscht, dass Thomas Eiskirch als Oberbürgermeister weitermacht, aber wir haben da riesengroßen Respekt vor dieser sehr, sehr persönlichen Entscheidung, die er getroffen hat, und hinter dieser Entscheidung stehen wir auch ohne Wenn und Aber. Jetzt gilt es, einen Prozess zu organisieren, um dann auch ein Angebot an die Bochumerinnen und Bochumer zu machen und zu sagen, es ist zwar sehr schade, dass Thomas nicht weitermacht, aber die Karawane zieht dann auch weiter, sondern wir werden auch wirklich einen sehr guten Personalvorschlag machen, wo alle Bochumer und Bochumer sagen, super, es geht weiter, die Stadt Bochum bleibt ermöglicher Stadt und wir wollen sozusagen genau diesen Spirit der letzten Jahre, dass alle Bock auf Bochum haben. Diesen Spirit wollen wir auch einfach in dieser Stadt weiterleben.
Ja, super, genau. Für die Hörer draußen, unser derzeitiger Oberbürgermeister Thomas Eiskirch hat, falls ihr es noch nicht wisst, weil ihr gerade eben nicht aus Bochum kommt, man hört uns ja bundesweit, bekannt gegeben, dass er für die nächste Legislaturperiode nicht bereitsteht. Auch ich finde es schade, losgelöst, welcher Partei ich angehöre im Kopf. Derzeit gehöre ich keiner, also bin kein Mitglied, aber ich finde die Arbeit, die Thomas Eiskirch hier für Bochum geleistet hat, auch aller Ehren wert. Und ich denke, dass ihr da ja eine gute Alternative aufstellen werdet. In Arbeit. Schön, dass du heute angekommen bist. Das ist einer unserer Werte, ankommen. Viel geht auch, oder es geht hier auch viel um Werte. Was hat dich damals, was war der Wert, warum du 89 gesagt hast, ich werde Mitglied bei der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands, wo alle, wir haben ja gerade eingangs gehört, entweder auf dem Bolzplatz waren oder ja einen Kaffee trinken waren, eine Cola trinken waren mit weiblichen Wesen?
Also ich habe tatsächlich sogar damals auch Fußball gespielt, war mit 13 Jahren auch schon Fußballtrainer. Aber ich habe mich immer für Geschichte interessiert. Und ich wohnte in einer Straße, die eigentlich geteilt war. Das war hier in Bochum der Wattermannsweg. Auf der linken Seite wohnten ausschließlich nur deutsche Familien. Auf der rechten Seite wohnten ausschließlich nur Migrantenfamilien. Krass. Und es gab so eine unsichtbare Mauer. Niemand ist wirklich, ich kann wirklich sagen, bei uns in der Nachbarschaft gab es Leute, die noch nie in der Zeit, wo sie wohnten, 10 oder 20 Jahre dort wohnten, noch nie auf der anderen Straßenseite auf dem Bürgersteig waren. Ach. Und diese unsichtbare Mauer habe ich, glaube ich, durchbrochen als Erster, der so neugierig war auf die Nachbarn auf der anderen Seite. Ich bin einfach mal rübergegangen, ich habe gesagt, wer bist du, was machst du?
Echt?
Und ja.
Wie alt warst du da damals, als du das gemacht hast?
10, 11. Ja, okay. Und dann, meine Großeltern lebten ja 4.500 Kilometer von Bochum weg.
Ja.
Und dann hatte ich ganz schnell eine deutsche Ersatzoma, Käthe Peters, die war Jahrgang 8. Geil. Und ihre Enkelkinder wohnten damals in Süddeutschland, also in Bayern, in Sonthofen. Ja. So hatte sie sozusagen einen adoptierten Enkel und ich eine adoptierte Großmutter. Und sie hat mir sehr viel über ihre Geschichte, die untrennbar mit der deutschen Geschichte verbunden war, natürlich erzählt.
Ja.
Sie hat das Kaiserreich erlebt, die Weimarer Republik erlebt, den Untergang der Demokratie, die Nazizeit, beide Weltkriege. Und das war natürlich total spannend. Und das hat mich dazu tatsächlich gebracht, mich näher mit der deutschen Geschichte auch auseinanderzusetzen. Und das war so der Triggerpunkt, warum ich gesagt habe, ich mache da mit. Und der deutsche Opa, den ich dann adoptiert hatte und der mich, war ein Kriegsversehrter aus dem Zweiten Weltkrieg, Heinrich Schnell, Jahrgang 14, der im Rollstuhl saß und ich bin immer zum Fußballtraining gegangen und in der Laumstraße kam er mit so einem Rollstuhl nicht nach oben. Und dann habe ich ein paar Mal gefragt, ich habe gesagt, soll ich Ihnen helfen, dass ich Sie hier hochschiebe? Und irgendwann hat er mal gesagt, ja klar. Und dann habe ich den so zweimal die Woche für 5 Mark damals irgendwie 2 Stunden durch den Stadtgarten gefahren, habe ein bisschen was taschengeldmäßig dazu verdient. Ja. Und habe sehr viel über die Zeit erlebt, über seine Lebensgeschichte. Und das war total spannend. Und so bin ich in die Stadtbücherei gegangen. Ich hatte seit der 3. Klasse einen Stadtbüchereiausweis, habe mir Bücher geholt, um mit denen dann mitzureden, wie das eigentlich mit dem Versailler Vertrag war und wie das mit der Ruhrbesetzung war, um dann mitreden zu können. Und natürlich, weil ich so gut Deutsch sprechen konnte, wurde ich von meiner Nachbarschaft schon in Anspruch genommen, zum Sozialamt zum Dolmetschen zu gehen, zur Ausländerbehörde zum Dolmetschen zu gehen. Deshalb hatte ich mit 13 Jahren auch schon eine Schreibmaschine, um Anträge damit auszufüllen oder Papiere zu schreiben. Und das war so die Geschichte, dass ich gesagt habe, Mensch, da gibt es doch so viele Dinge, die nicht gut sind. Ja. Also wenn Menschen diskriminiert werden, rassistisch behandelt werden. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt musst du dahin gehen, wo solche Entscheidungen getroffen werden, dass es nicht mehr so ist. Ja. Und dann habe ich mit 13 Jahren die SPD-Zentrale in Bonn, damals die Baracke, das Erich-Ollenauer-Haus, angeschrieben. Und dann haben die gesagt, die hätten sich über meinen 3-seitigen Brief gefreut, weil ich dachte, früher müsste man sich bewerben, um Mitglied der SPD zu werden. Ich wusste nicht, dass jeder eigentlich auch Mitglied werden kann. Ich dachte, man schreibt eine Bewerbung hin und dann gucken die sich das erstmal an, ob jemand überhaupt geeignet ist, SPD-Mitglied zu werden.
Warum die SPD ist er da? Warum nicht die CDU? Warum nicht die FDP? Warum nicht die Grünen? Warum die SPD?
Also 1989 regierte noch Helmut Kohl. Die Antwort sollte ja schon auch ausreichen.
Der eine sieht so, der andere sieht so.
Damals gab es sozusagen die Flick-Affäre und die CDU war da damals in großer Unordnung gewesen. Ich habe natürlich immer zu dieser christlichen Gemeinschaft einen guten Kontakt gehabt, weil ich die katholischen Blätter verteilt habe, also für die St. Nikolai-Gemeinde, das Weltbild, Bonifatiusblatt, Ruhrwort. Und ich habe gesehen, was die da so dogmatisch manchmal verteilt haben. Das kam mir so nicht gut zu Pass.
Okay, verstehe.
Aber mein Vater war Stahlarbeiter bei ThyssenKrupp, Sozialdemokrat. Das spielt natürlich auch eine Rolle, IG Metaller. Und da war für mich auch klar, Willy Brandt, Helmut Schmidt, die älteste Volkspartei, die dem Ermächtigungsgesetz widerstanden haben, auch für die Demokratie ihr Leben lassen mussten. Das waren so emotional für mich so Triggerpunkte, wo ich gesagt habe, SPD und keine andere.
Kann ich nachvollziehen, dass du so dann entschieden hast. Wobei all das, was du gerade eben gesagt hast, war ja auf der einen Seite geprägt durch den Vater, auf der anderen Seite aber total gegen den Strom schwimmend. Du warst der Erste, der diese unsichtbare Mauer durchbrochen hat und bist auf die andere Seite gegangen. Da werden ja Erinnerungen zu Ost-West-Verhältnissen hier in Deutschland wach. Feiere ich übrigens extremst. Bist aber dann damals schon mit dem Herrn Schnell, so hieß er, glaube ich, durch den Park gelaufen 2 Stunden und hast dann 5 Euro dafür bekommen. Deine Pflegekarriere begann damals schon, das weißt du. Ne?
Ja, 5 Mark, das war noch D-Mark-Zeiten tatsächlich. Und es war so, er hatte auch keine Enkelkinder, der Sohn lebte damals in Wien und seine Frau, die war total nett. Es gab immer einen Kakao und es gab auch immer Kuchen, wenn ich ihn sozusagen von zu Hause abgeholt habe. Ja. Das habe ich wirklich sehr gerne gemacht. Es gibt ja diesen französischen Film Ziemlich beste Freunde. Ja. So ein bisschen war das bei uns auch so. Ich kann mich erinnern, wenn wir die Marienstraße irgendwie runtergegangen sind.
War der auch so ein Stoffel?
Ja, wirklich. Also toll. Und dann habe ich mich hinten auch auf den Rollstuhl gestellt und dann sind wir mit Vollgas irgendwie die Straße runtergerollt. Und der war natürlich jemand, der hat mir damals Schreibmaschine beigebracht, ein bisschen Steno beigebracht und hatte viele interessante Bücher, die er mir danach ausgeliehen hat. Das war, heute würde man sagen, so eine Win-Win-Situation.
Mm-mm. Wie haben deine Eltern darauf reagiert, dass du den Herrn Schnell und die Adoptivoma betreut hast? Das stelle ich mir aufgrund der Kultur ja auch, gab das Herausforderungen?
Nein, gar nicht. Die haben sich total gefreut und die waren auch immer bei uns eingeladen, sind auch bei uns vorbeigekommen das erste Mal. Frau Peters hat dann, was sie richtig gut konnte, Gulasch. Also die hat wirklich den besten Gulasch irgendwie gemacht. Und wenn sie Gulasch gemacht hat, hat sie auch die Familie eingeladen. Ja. Und dann saßen wir auch bei ihr. Und als sie nicht mehr so ganz fit war, haben wir für sie auch mal eingekauft. Also wenn mein Vater und meine Mutter einkaufen gegangen sind, haben wir bei ihr auch die Tüten mit voll gemacht und ihr die Sachen auch vorbeigebracht. Und das hat dazu geführt, dass die anderen auf der anderen Straßenseite neugierig auf uns auf der anderen Seite wurden. Also
verstehe,
die haben so geguckt, so ein komischer Lockenkopf irgendwie, 13 Jahre alt. Ja. mischt da sozusagen die andere Seite jetzt irgendwie auf. Und dann haben sich auch darüber hinaus tatsächlich so Angst und Unsicherheit auch gelegt, dass sie gesagt haben, Mensch, wenn der 13-Jährige darüber gehen kann, können wir auch rübergehen. Und die anderen haben sich dann auch für die Nachbarn auf der anderen Seite interessiert. Aber bis dahin, muss ich wirklich sagen, war es eine wirklich unsichtbare Mauer. Mhm. Und ich habe mich immer gefragt, warum traut sich da keiner von der einen wie auf der anderen Seite mal rüber zu gehen und zu fragen, wer bist du und was machst du?
Okay, dann bist du also verantwortlich für die Integration in Wattenscheid.
Ja, mindestens in der Straße Wattermannsweg, in der Tat.
Wie gehst du mit der Integration, kommen wir mal in das Hier und Jetzt. Wie gehst du in deiner Funktion mit dem Thema Integration in Bochum um? Ist natürlich jetzt eine sehr globale Frage, aber ich halte die bewusst global, damit du alle Möglichkeiten hast, auch das zu erzählen, was dich gerade eben beschäftigt. Denn gehen wir mal auf die Bundespolitik, dann haben wir ja mehrere Themen, die uns gerade in der Frage der Integration beschäftigen, sowohl auf der einen als auch auf der anderen Seite.
Also mein Vater ist 1964 aus Ostanatolien, aus den kurdischen Gebieten, nach Deutschland gekommen, hat im Bergbau gearbeitet, im Stahlwerk gearbeitet. Meine Mutter ist Ende der 60er Jahre gekommen. Meine 6 Geschwister und ich sind alle in Deutschland geboren und wären nie auf die Idee gekommen, dass wir integriert werden müssten. Wir haben uns gefühlt als integraler Bestandteil auch dieser Gesellschaft, gleichberechtigt. Und wir haben irgendwann mal gesehen, dass es einen politischen Prozess gibt, dass man uns integrieren möchte. Wir haben immer das Gefühl gehabt, das müssen wir gar nicht haben. Wir sind angekommen, wir sind da. Und was Bochum auch einzigartig macht, ist, dass wir eine weltoffene Stadt sind und seit Jahrzehnten sind. Und gerade hier im Ruhrgebiet, finde ich, wenn man so die letzten 150 Jahre anschaut, hat das Ruhrgebiet von Integration gelebt. Wir sind ein Zuwanderungsland seit über 150 Jahren, insbesondere im Stahl, in der Kohle damals. Also es gibt ein anderes Selbstverständnis noch hier. Und ich meine, wir haben jetzt keinen Steinkohlebergbau mehr, aber wenn du da in 800 Meter Tiefe mit deinem Kumpel warst, dann war egal, wo du herkommst, sondern es kam darauf an, dass man sich aufeinander verlassen konnte. Genau. Und diese bergmännische Kultur, wir haben uns ja gerade begrüßt mit Glück auf, und das ist ja heute auch nochmal da, dass ein anderes Selbstverständnis im Umgang miteinander auch ist.
Absolut.
Dass man sich aufeinander verlassen konnte. Und ich finde, was Bochum wirklich ausmacht, ist diese weltoffene Stadt zu sein. Aber man darf natürlich auch nicht beiseite schieben, dass in den letzten 10 Jahren sehr viele Menschen aus Kriegs- und Krisengebieten zu uns gekommen sind. Und ich glaube, dass viel mehr gut und positiv geklappt hat, als wir tatsächlich ein Problem haben. Aber wir reden wirklich einzig und allein defizitorientiert über dieses Thema. Und wie du es gerade gesagt hast, es gibt da nicht schwarz-weiß, sondern ich finde, man muss die Probleme, die es gibt, auch benennen und Lösungen dafür finden. Weil Schimpfen alleine können vielleicht die, die nicht im politischen Raum unterwegs sind. Unsere Aufgabe ist, den Herausforderungen auch im Geiste so zu begegnen, dass wir die Probleme auch lösen und die Herausforderungen auch lösen können.
Jetzt hattest du in unserem Vorgespräch einmal kurz gesagt, dass die Politik, die ihr hier in Bochum macht, also Kommunalpolitik oder du auf Landesebene, jetzt nicht unbedingt immer die Politik ist oder sagen wir es mal seichter, nicht unbedingt immer so kompatibel ist mit der, die auf Bundesebene gemacht wird. Wo siehst du Herausforderungen? Was passt nicht ins Ruhrgebiet und warum ist das Ruhrgebiet manchmal auch anders als das, was auf der Bundesebene entschieden wird? Und wie geht ihr damit um?
Also was wir im Ruhrgebiet überhaupt nicht mögen, ist Wischiwaschi. Und wenn man sich einer Sprache bedient, die keiner versteht. Also im Ruhrpott ist immer klare Kante.
Gerade raus.
Sagen, was ist, geradeaus raus und nicht drum rumschwurbeln. Hier ist so, sag mal, was ist. Und dann kriegen wir schon eine Lösung dafür hin.
Ja, ja.
Und diese Art auch des politischen Sprechs, die wir ja zunehmend auch erleben. Es gibt ja eine Verschiebung schon so, dass es so eine Elite von Politik- und Sozialwissenschaftlern im politischen Raum gibt, die sich einer Sprache bemühen, die andere ausschließt, die man gar nicht mehr versteht.
Absolut.
Und ich finde, wenn man sich dann noch die seelischen Entkleidungen am Abend bei Lanz und sonst wo auch immer anschaut, dass Kompromisse, die am Vormittag in der Regierung oder im Bundestag mühsam errungen werden, am Abend dann schon in den Talkshows wieder zerredet werden, dann ist das auch keine verantwortbare Politik. Und die Leute sind, und das muss man unumwunden sagen, zu Recht sauer über diese Performance in Berlin. Und die Leute sagen uns ja auch im Innenvorstand und sagen immer, könnte man nicht euren Berlinern sagen und so weiter. Was uns hier hilft, die uns kennen, sagen, ihr macht hier einen guten Job hier vor Ort, deshalb finden wir euch noch gut, deshalb wählen wir euch. Aber Berlin geht gar nicht. Und das geht auch so nicht weiter. Weil wir erleben ja eine Erosion der Demokratie und wir sind ja, das haben wir in Ostdeutschland gesehen, an der Abbruchkante angekommen, was da das Demokratische auch anbelangt. Und man muss höllisch aufpassen, dass wir nicht in eine Situation reinkommen, die unwiederbringlich auch zu einer Erosion der Demokratie führt. Und das ist das, was mir große, große Sorgen macht.
Ja, mir in der Tat auch. Mir persönlich, ich hätte mir auch ganz gerne andere Themen oder ein anderes Thema gewünscht. Nun sitzen wir hier zusammen Und das aktuelle Thema ist unter anderem auch die Wahlen in Thüringen und in Sachsen. Deine Familie kommt aus der Türkei. Es passiert vielleicht auch Menschen deiner Herkunft, dass sie oftmals noch als Ausländer gesehen werden, obwohl sie hier geboren sind. Was sagst du den Menschen? Was muss passieren, damit wir nicht von der Abbruchkante ins Nichts fallen? Denn wenn jemand auf dich zukommt und sagt, Herr Yüksel, jetzt mal unter uns beiden Pastorentöchtern, so wie wir es hier im Ruhrgebiet machen, ne? Was ist mit euch nicht in Ordnung? Ihr habt gar kein politisches Profil mehr, vielleicht noch auf kommunaler Ebene, aber im Bundestag gar nicht mehr. Und ja, über 30%, das sind ja doch nicht alles Protestwähler. Wie gehst du damit um? Ich glaube, dass du persönlich auch nochmal eine ganz andere Herausforderung damit hast. Ne?
Vielleicht kann ich das so ein bisschen aus meiner Familie auch so formulieren. Mein Neffe ist 30 Jahre alt, ist jetzt auch Vater geworden, einer kleinen Tochter. Der hat schon Eltern, die in Deutschland geboren sind.
Ja.
Der fragt mich und sagt, sag mal, Onkel, wie lange bleibe ich denn noch als jemand mit Migrationshintergrund oder Zuwanderungsgeschichte?
Ja, ja, ja.
Ich fühle mich gar nicht als Mensch mit Migrationshintergrund oder Zuwanderungsgeschichte. Ist meine Tochter eigentlich auch noch Migrationshintergrund und Zuwanderungsgeschichte? Ich möchte das eigentlich gar nicht, weil ich habe Eltern, die schon hier geboren sind und Großeltern in den 60er Jahren dieses Land hier aufgebaut haben. Und ich finde, ich gehöre zu dieser Gesellschaft dazu und ich werde mich durch eine Ideologie auch nicht ausgrenzen lassen. Und ich glaube, dass man auch sagen muss, dass wir alle Verantwortung für diese Demokratie, für die Freiheit, für die Liberalität, wie wir miteinander leben, auch tragen. Dass es natürlich große Unzufriedenheit im Moment gibt in einer absolut schwierigen Situation. Man muss zur Ehrenrettung derer, die jetzt regieren, auch sagen, der Ukraine-Krieg, was wir auch im Moment erleben, der Angriffskrieg, Corona-Pandemie, was auch zu einer Spaltung der Gesellschaft geführt hat, Gasmangellage und bis vor einigen Monaten haben wir auch noch gedacht, irgendwie gehen dir die Lichter nochmal aus. Das alles ist Gottlob nicht passiert. Ich will damit sagen, die Zeiten sind auch sehr, sehr herausfordernd und eine Bundesregierung, die solche Herausforderungen zu bewältigen hatte, hat es so oft auch ehrlicherweise auch nicht gegeben mit allen internationalen Verwerfungen. Aber ich glaube, dass diese Bundesregierung sich ihrer Verantwortung auch kommunikativ bewusst sein muss. Dass es nicht sein kann, dass jeder sein eigenes Lied singt. Die FDP singt ihr eigenes Lied, die Grünen, wir singen unser eigenes Lied. Was sie nicht verstanden haben in Berlin ist, dass es ein gemeinsames Lied geben muss, ein gemeinsames Narrativ, wie man heute sagen würde, eine Geschichte, eine Storytelling, wofür eigentlich diese Regierung steht. Und das ist das, was so ein bisschen fehlt und was mich auch ungemein ärgert, weil das natürlich auch auf alle Ehrenamtlichen hier zurückfällt, in den Ortsvereinen, in den Bezirksvertretungen reden.
Ja, gerade bei denen, die müssen den Mist ausbaden. Ne?
Genau, ehrenamtlich Politik machen, um das Gemeinwesen hier zu organisieren. Für die tut es mir wirklich ungemein leid.
Ja, und ich glaube, das war ja auch der Ausgang meiner vorangegangenen Frage. Die müssen es ausbaden und die in Berlin, ich sage das jetzt mal ganz platt, verstehen gar nicht mehr, was an der Basis überhaupt gefragt wird. Wie geht ihr im Land damit um und auch auf der kommunalen Ebene, die Menschen abzuholen, um bei der nächsten Wahl wieder genügend Stimmen zu sammeln, den Kanzler stellen zu können? Für mich ist das in echt weiter Ferne gerückt. Ne?
Also ich will mal sagen, wir müssen uns um die Brot- und Butter-Themen kümmern, ganz eindeutig. Also wir führen ja Diskussionen darüber, zu glauben, dass manche Diskussionen, die wir führen, die kannst du in kleinen Kreisen beim Wein und Cappuccino in einem Edelcafé für 4,80 Euro kannst du die dann führen. Aber die Brot- und Butter-Themen, das sind die Themen, die dich interessieren. Frühkindliche Bildung, ich fange mal damit an. Es kann nicht sein, wenn wir von Vereinbarkeit von Familie und Beruf sprechen, dass dann die Mutter um 11 Uhr den Anruf aus der Kita bekommt und sagt, holen Sie Ihr Kind ab, weil wir haben Fachkräftemangel oder wir haben nicht genügend Personal.
Haben wir gerade schon drüber gesprochen und aufgrund des Jobs das Angebot bekommen, einen Kita-Platz zu erhalten, aber nichtsdestotrotz müssen wir oder müsst ihr euch dann ja auch darum kümmern, dass es genügend Fachkräfte gibt, die sich um die Kinder kümmern. Jetzt habe ich den Carlo noch dazu bekommen. Ich habe schon zwei ältere Kinder für dich, 17 und 19. Carlo ist jetzt 2 Jahre und ist jetzt auch in der Kita. Grüße an Kita Abenteuerland hier in Bochum-Weidmar. Machen eine mega Arbeit. Ich frage mich immer, das muss ja auch irgendwie stimmen. Man muss ja diese Fachkräfte nicht nur hierher locken, die muss es ja auch geben. Und ich habe gestern noch mit meinem Arbeitskollegen darüber gesprochen, warum ist es für ein Mädchen, für einen Jungen mit 17, 18 Jahren interessant, die Ausbildung zum staatlich anerkannten Erzieher zu machen? Warum? Was tut ihr, was macht ihr, um gerade auch solche Berufe zu fördern, die Berufswahl dahingehend zu leiten? Weil ich höre immer nur, ja, mein Kind muss Abitur machen, weil er muss ja auch studieren, die Ruhr-Uni ist ja auch richtig gut.
Also du brauchst tatsächlich als Erzieherin Fachabitur mindestens.
Ja, ja, das weiß ich.
Oberschulreife geht nicht oder sei denn, du machst eine Kinderpflegeausbildung. In Bochum haben wir wirklich noch Glück mit dem Ali Salomon Berufskolleg. Da werden fast 500 Erzieherinnen und Erzieher jedes Jahr ausgebildet.
Boah, krass,
ja, das ist die größte in Deutschland, die größte Ausbildungsberufskollegschule, die es überhaupt gibt. Das ist wirklich sensationell. Wir haben bei der AWO, wo ich auch ehrenamtlich Vorsitzender bin, wir haben 37 Kitas in Bochum und Herne. Wir haben 130 auszubildende Erzieherinnen und Erzieher. Boah. Also da, wo ich Einfluss Einfluss habe, versuche ich das sozusagen gegenzutriggern. Ja. Aber Fakt ist, dass jahrelang unterschätzt worden ist, dass der Bedarf an U3 und Ü3 Plätzen viel, viel größer ist. Natürlich, weil Vereinbarkeit von Familie und Beruf ein Thema ist, aber auch, weil inzwischen Doppelverdiener in der Familie da sein müssen, um überhaupt den Lebensstandard noch einigermaßen zu halten und die Leute natürlich auch gezwungen sind, arbeiten zu gehen. Mhm. Und da muss aus meiner Sicht eine auskömmliche Finanzierung im Kita-Bereich hin. Die Träger ächzen im Moment auch unter der Last der Kosten. Ja. Ja. Und das Land macht sich da ehrlicherweise auch einen schlanken Fuß. Es gab sozusagen auch immer wieder eine Situation, dass wir gesagt haben, der Bedarf liegt bei mindestens 500 Millionen Euro. Jetzt gab es einmal 100 Millionen Euro einmalig als Rettung. Aber im Grunde genommen ist das zum Leben zu wenig und zum Sterben zu viel. Und in der Situation befinden sich leider die Träger.
Ja, und wir reden hier über heranwachsende Menschen, die gefördert und gefordert werden sollen. Und da sollte das Hauptaugenmerk mit drauf liegen, auch auf Gesundheit, da wo du ja eigentlich dein Zuhause hast. Auch da krankt es ab und an. Wir hören ja nur noch von Profitcenter Krankenhaus und. Ich wollte jetzt kein neues Thema aufmachen. Serda, die Expertiv, meine Firma, der Podcast in Arbeit, beschäftigt sich mit Passion, Berufung, Leidenschaft. Wenn ich eins mitgekriegt habe, aus der Presse vorangegangen und jetzt, so wie wir beide uns kennengelernt haben, du brennst auf jeden Fall für das, was du tust. Drei Werte. Was ist dir wichtig im Leben? Was sind die Werte, wofür Serda Yüksel steht?
Also Gerechtigkeit würde ich wirklich an erster Stelle sagen. In einer Gesellschaft, wo es nicht gerecht zugeht, erodiert Demokratie. Wir können nicht zulassen, dass die Gesellschaft zwischen Arm und Reich sich dort spaltet. Das ist mir einer der wichtigsten Punkte zu sagen. Es darf eben nicht vom Portemonnaie der Eltern abhängen, ob jemand eine gute Bildungsbiografie hinbekommt oder nicht. Das heißt, ohne dass die soziale Herkunft den Ausschlag darüber gibt, ob es jemand in unserer Gesellschaft packt. Das heißt, wir brauchen sozusagen da Gerechtigkeit. Das Zweite ist für mich Freiheit. Denn ohne Freiheit ist am Ende alles auch nichts. Eines der wichtigsten Themen, die wir auch völlig unterschätzen, und das erleben wir ja gerade, dass durch die Zunahme von Extremisten, durch die Zunahme von Parteien, die genau diese Freiheit so zu leben, wie ich leben will, einen eigenen Lebensentwurf zu verfolgen, frei zu sein in den Gedanken, in der Meinung und nicht zensiert zu werden, so massiv auch unter Gefahr ist, dass ich als zweiten Begriff tatsächlich die Freiheit nennen würde. Und das Dritte, was ich, glaube ich, ganz wichtig finde, ist, dass wir uns dringend darüber unterhalten müssen, wie diese ganzen Transformationen vonstatten gehen in der Industriegesellschaft gepaart mit der KI, die im Moment auch da ist. Das heißt, wenn wir die Zukunft gestalten wollen, dann muss die Zukunft dann auch so gestaltet werden, dass nicht ein paar Tech-Unternehmen in der Welt unsere Zukunft von oben bestimmen, sondern dass wir das, was an Transformation auf uns zukommt, als gestaltbaren Prozess auch annehmen und keine Angst davor haben. Weil wir werden in der nächsten Zeit eine Revolution erleben, aller Lebensbereiche, wahrscheinlich vergleichbar mit der Dampfmaschine oder mit dem Buchdruck, auch durch die KI. Und das sind die Themen, die gehören aus meiner Sicht tatsächlich in die Mitte der Gesellschaft. Und wenn ich noch einen vierten Punkt nennen sollte, ist es im Grunde genommen auch tatsächlich neben der sozialen Gerechtigkeit auch die äußere Gerechtigkeit, die tatsächlich auch bedroht ist, zu sagen, dass wir aufpassen müssen, dass wir nicht am Ende nur noch in kriegerischen Auseinandersetzungen landen und das Thema Frieden und Diplomatie vielleicht einen größeren Stellenwert hat, als wir das gegenwärtig auch im Moment auch erleben.
Okay. Erstmal vielen Dank dafür, Serda. Das war sehr politisch, sehr nah an der Politik. Wofür steht Serda Yüksel? Welche Werte trägst du in dir? Ja, Zuverlässigkeit, Engagement, alles das. Aber wenn du nach Hause gehst, machst die Tür zu, bist mit deiner Familie alleine. Wenn ich deinen besten Freund frage, wofür steht der Serda eigentlich? Was sind das für drei Werte?
Da würden Sie sagen, das ist ein richtiger Kümmerer. Das höre ich auch, dass ich mich um wirklich...
Auch ein Zuhörer?
Ja.
Also ja, willkommen in meinem Club. Wir sind Zuhörer und Kümmerer.
Definitiv Kümmerer. Also ich bekomme ganz viele Anfragen, wenn es darum geht, dass die Leute einen Pflegeheimplatz suchen, einen Kita-Platz suchen, einen MRT-Termin nicht bekommen, einen Ausbildungsplatz suchen. Also wenn irgendwo Not ist, irgendwie bin ich immer da. Und alle wissen...
Und du kümmerst dich auch um jede einzelne Anfrage?
Also mein Büro und ich wissen irgendwie, wenn jemand zu uns kommt, gibt's einen Satz nicht, wir sind nicht zuständig.
Okay, verstehe.
Wir sagen, wir sind für alles zuständig. Ich würde sagen, alle würden das auch bestätigen, gerade als Vorsitzender des Petitionsausschusses mit über 6.000 Eingaben pro Jahr, die wir bearbeiten, wo ich Vorsitzender des Petitionsausschusses bin. Wir sind die Kümmerer hier vor Ort. Und mich würden Sie, glaube ich, auch schon als Kümmerer bezeichnen. Das Zweite, die Leute würden sagen, das ist jemand, der dem Club der offenen Aussprache angehört. Ich rede den Leuten nicht gerne nach dem Mund, habe eine klare Meinung. Ein altkommunistischer Freund von mir, der Jahrgang 27 war, der Hannes, der zu mir gesagt hat, ja, dann merkt ihr meinen Satz, nur tote Fische schwimmen mit dem Strom. Und ich bin jemand, der gerne gegen den Strom auch schwenkt. Also auch mutig ist, glaube ich, so die Meinung auch zu vertreten. und nicht ängstlich zurückzuweichen. Verstehe. Also man würde mich, glaube ich, auch als durchaus mutig bezeichnen.
Okay.
Und das Dritte ist, ich bin schon auch entscheidungsfreudig. Also jemand, der nicht nur Probleme verwaltet, sondern sagt, ich glaube an die Gestaltbarkeit von Leben. Und ich bin also ein echter Zweckoptimist. Also ich lasse mich nie irgendwie so durch negative Sachen irgendwie so runterreißen.
Ja, du hattest im Vorgespräch, wenn ich dich kurz unterbrechen darf, ja auch gesagt, wenn dir einer sagt, morgen geht die Welt unter, pflanzt du heute noch einen Baum. Ne?
Das ist ein Zitat von Martin Luther. Als guter Protestant ist das tatsächlich so. Ich glaube an die Gestaltbarkeit von Leben. Und ich glaube an die Gestaltbarkeit von Politik. Und ich glaube, dass das morgen besser sein kann, als es heute ist. Und diesen Anspruch habe ich an mich und auch an mein Wirken. Dass wir uns nicht verzagen und nicht sagen, Mensch, das ist jetzt alles schicksalshaft, da können wir jetzt gar nichts machen. Nein, sage ich, wenn wir gemeinsam anpacken, können wir die Sachen zum Guten wenden. Und an diese Gestaltbarkeit von Leben und an diese Gestaltbarkeit von Politik, das habe ich von Anfang an, seitdem ich in die Politik gegangen bin, bis jetzt auch so mir behalten und habe das auch nicht erodieren lassen, sondern ich glaube, dass alles das, was an Herausforderungen da ist, sich zum Guten wenden kann.
Okay. Kommen wir nochmal zurück. Du hast gesagt, du hast auch während deiner Zeit, als du in die SPD eingetreten bist, sicherlich Fußball gespielt. Von deinen eigenen Fußballkünsten jetzt mal weg. Fußballanhänger hier in Bochum?
Ja, ganz bestimmt. Also ich habe ja mit dem VfL Bochum letzte Saison ja ordentlich gezittert. Den 27. Mai in Düsseldorf werden wir alle nicht vergessen. Und immer wenn es bei Bochum nicht gut läuft, werden wir immer sagen, aber denkt an den 27. Mai, das Unmögliche.
Ne? Wo wir wieder bei der Geschichte
genau. Werden. Das Unmögliche ist immer möglich. Das ist auch ein bisschen auch so, was unsere Stadt auch ausmacht. Ne? Im Zweifel kriegen wir es doch hin.
Du hast vollkommen recht. Wir haben auch gerade eben nochmal über Nokia, Opel, jetzt aktuell auch Krupp. Da hast du ja auch eine persönliche Befindlichkeit durch deinen Vater. Es hieß immer, was soll danach kommen? Weltuntergangsstimmung. Aber irgendwie, wie sagt der Rheinländer, es hätte noch immer Jotje Jange. Ne? Und das mit dem 27. Mai hat uns ja auch mal wieder gezeigt, wozu Bochum imstande ist, der VfL, aber auch die Stadt Bochum an sich. Ich lebe gern hier.
Ja, definitiv. Ich kenne übrigens auch niemanden, der nicht gerne hier lebt. Falls jemand ungern hier lebt, soll sich bitte bei mir melden.
Ja, genau. Du bist ja Zuhörer und Kümmerer, hast du gesagt. Ne? Was erwartet uns in der nächsten Zeit? Sowohl kommunalpolitisch, landespolitisch, auf Bundesebene, soweit du davon Kenner hast, aber auch, was hast du so vor?
Ich glaube, auf der Bundesebene werden wir bis zum Ende der Legislatur schwierige Diskussionen erleben. Ich glaube nicht, dass es vorgezogene Neuwahlen geben
wird. Meinst
du
echt nicht, wäre jetzt meine nächste Frage gewesen?
Die gucken ja auch, alle drei Parteien gucken ja, was im Moment am Tacho ist. Bei den Umfrageergebnissen, spätestens dann, wenn die Idee da ist, wir machen mal Neuwahl, gucken wir alle auf die Umfrageergebnisse. Deshalb glaube ich, werden die auch alle dabei bleiben.
Ist kein leckeres Brot, was
man essen Und ich finde auch, dass das auch verantwortbar ist, dabei zu bleiben, weil in der Zeit mit allen internationalen Verwerfungen zu sagen, wir machen uns jetzt mal vom Acker und machen mal Neuwahlen und dann Koalitionsverhandlungen und bis dann der erste Entwurf aus dem Ministerium im Bundestag ist es dann ein Jahr rum und wir sagen der Welt dann, Deutschland ist mal für 12 Monate weg vom Fenster, wir melden uns dann in 12 Monaten wieder. Das ist keine verantwortliche Politik, die sind gewählt, die sollen die Asche mal zusammenkneifen und vernünftige Politik machen. Das ist das, was wir hier auch erwarten und sich nicht wegducken. Und diese Kakophonie muss natürlich auch ein Ende finden. Wir werden, was die Kommune anbelangt, wir sind unserer Verantwortung als SPD auch bewusst. Wir werden einen klugen Vorschlag für die Oberbürgermeisterkandidatur machen. Und wir werden ermöglicher Stadt bleiben. Wir werden Stadt der Möglichkeiten bleiben. Und mit dieser solidarischen Gesellschaft, die wir auch in Bochum haben, bin ich auch gar nicht bange, dass wir das nicht so gut hinbekommen, dass die Leute auch in Zukunft sagen, boah, geile Stadt, hier lebe ich gerne. Und die, die hier Verantwortung haben, machen ihren Job auch ganz anständig.
Was passiert auf Landesebene?
Auf der Landesebene werden wir leider eine Kürzungsorgie erleben. Wir sind gerade in den Haushaltsberatungen im Landtag, wo gerade im Bereich Bildungsbereich, aber auch sogar bei der inneren Sicherheit ganz massiv gespart werden soll.
Ach du liebe Güte, gerade das ist ja ein Thema, was draußen beschäftigt. Ne?
Und da packt man sich wirklich am Kopf und fragt sozusagen, wie viel Lack man da gesoffen hat, um beim Thema innere Sicherheit irgendwie dann noch zu sparen. Ich bin mal gespannt, die nächsten Wochen der Haushaltsberatung werden spannend werden, aber man muss aufpassen, dass man da auch nicht das Kind mit dem Bade ausschüttet. Und das ist so, dass man einen Staat nicht so organisiert wie die schwäbische Hausfrau, sozusagen ihre Finanzen, bei allen Herausforderungen, die vor uns liegen. Und man könnte jetzt irgendwie 1000 Dinge benennen, die auch noch gemacht werden müssten. Brauchen wir, glaube ich, einen handlungsfähigen Staat. Und das geht nicht mit der Schuldenbremse, so wie wir das jetzt auch machen. Was nützt es denn, wenn wir dann am Ende gute Finanzen den nachfolgenden Generationen überlassen, aber eine kaputte Republik, wo wir dann Abbruch Deutschland betreiben um sozusagen irgendwie gute Bilanzen zu haben. Da muss sozusagen aus meiner Sicht auch eine Reform der Schuldenbremse her.
Okay. Jetzt gerade eben aktuell haben wir die Schwierigkeit in Wolfsburg. Die Kumpels erklären ja, dass sie 5 Milliarden im Säckel fehlen sozusagen. Wie siehst du das? Welche Aktien hat die SPD darin? Und wenn einer der größten Arbeitgeber in Deutschland sagt, wir haben Schwierigkeiten, dann gibt es andere, die kriegen richtig. Also ich sage immer, wenn die eine Erkältung kriegen, kriegen andere eine Lungenentzündung.
Also Deutschland muss aufpassen, im internationalen Wettbewerb nicht abgehängt zu werden und abgehangen zu werden. Das erleben wir beim Stahl, das erleben wir jetzt auch bei der Automobilindustrie. Wir haben in den USA Protektionismus durch das Inflation Reduction Act, wo hunderte Milliarden Schulden finanziert in die Protektion der amerikanischen Wirtschaft reingesteckt wird. Und wir erleben auch in Europa Wettbewerbsverzerrungen, insbesondere durch die Energiepreise, die in Deutschland viel, viel teurer sind als im europäischen Ausland und insbesondere bei ThyssenKrupp oder in der chemischen Industrie oder in der Industrie, die zum Beispiel Baustoffe herstellt, spielen die Energiepreise eine entscheidende Rolle. Und wir müssen aufpassen, dass wir nicht in Deutschland Rahmenbedingungen setzen, die es den deutschen Unternehmen unmöglich macht, im internationalen Wettbewerb, auch im europäischen Wettbewerb zu bestehen. Und deshalb finde ich diese Industriepreisdiskussion, Strompreis, der Industriestrompreis, der sozusagen schon auch vom Staat auch subventioniert ist, nicht um einen Wettbewerbsvorteil gegenüber anderen zu haben, aber keinen Wettbewerbsnachteil zu haben, ungemein wichtig. Und leider ist es so, dass wenn wir das Verbrenner aus natürlich beschließen, 2035, die Elektromobilität das Thema der nächsten Jahre sein wird. Und ein Elektroauto hat zum Beispiel nur 200 Teile, 900 Teile hat ein Verbrenner. Da sehen wir schon, dass viel weniger benötigt wird bei der Elektromobilität. Und man muss doch mindestens ein Drittel der Arbeitsplätze in der Automobilindustrie durch diese Transformation auf dem Prüfstand stehen. Wer was anderes sagt, spielt, glaube ich, und gaukelt den Beschäftigten was vor, was nicht ist.
Wie beschäftigt euch das, die E-Fahrzeuge auf den Markt gedrängt werden, aber nicht den Absatz finden, weil auch das Mindset bei dem einen oder anderen, ohne es werten zu wollen, noch nicht so ist, dass er sich ein E-Auto kaufen möchte?
Oder auch kaufen kann, würde ich mal sagen. Ich glaube schon, dass es auch eine Frage ist, ob man sich so ein E-Auto dann leisten kann oder nicht leisten kann. Und da kommt natürlich, wenn du ein Elektroauto hast, aber am Haus keine Lademöglichkeit hast, überlegst du dir zweimal, wo du dieses Auto laden kannst. Also ich wohne in einer Mietwohnung, in einem Mehrfamilienhaus und ich bin eine Woche das Elektrofahrzeug meiner Schwester gefahren und die nächste Ladesäule war auf dem August-Bebel-Platz und da standen immer schon zwei Autos zum Laden. Ja. Das heißt, ich bin da eine Woche irgendwie völlig gescheitert dran, mit diesem Elektrofahrzeug vernünftig irgendwie zu fahren und laden zu können. Ja. Das heißt also, es geht nicht nur um die Elektrofahrzeuge selbst, sondern es geht natürlich auch um den wettbewerbsfähigen Preis und es geht natürlich auch um die Ladeinfrastruktur, die in Deutschland nach wie vor nicht gut ist.
Was siehst du für dich in nächster Zeit in Bochum, losgelöst von der eingangs erwähnten Situation um die Wahl des Oberbürgermeisters? Was hast du vor mit Bochum? Was hast du vor mit dir selbst? Bevor ich zu meiner letzten Frage komme, bist du im Beruf angekommen?
Also im Beruf, ich fange mit dem letzten Mal an, im Beruf definitiv auch angekommen. Ich mache meinen Job wirklich gerne. Meine Freunde sagen, also es ist echt krass, dass du jemand bist, der jeden Tag gerne zur Arbeit geht. Also ich kann wirklich sagen, auch als Krankenpfleger, ich bin jeden Tag gerne arbeiten gegangen. Ich habe immer nur die Dinge gemacht, die ich auch gerne mache und von denen ich auch überzeugt bin. Ich mache ungern Sachen, die ich nicht gerne mache.
Aber ist auch blöd.
Also angekommen bin ich auf jeden Fall gut und ich mache meinen Job auch gerne.
Jetzt sagtest du gerade eben, deine Freunde sagen von dir, hast du bei dem Engagement, welches du an den Tag legst, auf jeden Fall habe ich den Eindruck, überhaupt noch Zeit, Freunde, Bekannte zu treffen und eine gute Zeit zu haben?
Ehrlicherweise mutet man denen, zu denen man besonders Verhältnis, den man vielleicht auch liebt, irgendwie auch das meiste zu. Dann sagt man doch eher mal noch einen privaten Termin ab und geht dann doch irgendwie zum Bürgerschützenfest oder geht dann doch zum Spielplatzfest oder geht dann doch zur Eröffnung Kita und so weiter. Mhm. Aber ich will da gar nicht drüber meckern, sondern ich wusste, dass es so ist, dass es herausfordernd ist. Und man muss sich da wirklich Prioritäten setzen. Und Gott sei Dank, mein soziales Umfeld hat Verständnis dafür. Und ich kriege auch immer noch Einladungen zu Geburtstagen und Familienfeiern. Also die haben die Hoffnung nicht aufgegeben.
Also noch keine Persona non grata, ja?
Nein, nein, ganz im Gegenteil. Die freuen sich, wenn ich komme. Und es ist auch so, dass wenn ich auch da bin, nicht immer über Politik geredet wird. Und dass sie sagen, mit Serdar, jetzt bist du als Serdar hier und jetzt wird ein Würstchen und Salat gegessen. Okay. Und jetzt reden wir mal über ganz andere Dinge, über den letzten Urlaub oder was da noch so diskutiert wird. Ja. Und manchmal fragt man mich nach politischen Dingen irgendwie, dann reagiere ich so wie der Pavlovsche Hund und springe dann immer regelmäßig auch an. Aha. Das ist aber auch gut so. Also auch auf privaten Feiern kann man mich auf Politik ansprechen.
Okay. A und B vorangegangen waren, was passiert in Bochum? Was hast du mit Bochum vor? Und B war, glaube ich, was passiert mit dir?
Also Bochum, würde ich sagen, eine der großen Herausforderungen ist tatsächlich, die industriellen Arbeitsplätze und den Industriestandort hier in Bochum zu verteidigen. Wir sind in ganz engen Gesprächen bei ThyssenKrupp, durch die Entscheidungen, die im Moment leider gefällt und nicht gefällt werden, dass wir eine Halbierung der Kapazitäten beim Stahl bekommen sollen. Das würde bedeuten, dass alle Satellitenstandorte zur Disposition stehen. Wir reden von einigen tausend Arbeitsplätzen, die auch in unserer Stadt. Und das ist das, was mir im Moment große Sorgen macht. Und wir mit dem Betriebsrat natürlich schauen, mit welcher Unterstützung auch in der Politik wir bei ThyssenKrupp helfend zur Seite stehen können.
Es machen sich ja schon Stimmen bereit, dass der Rückzug von Sigmar Gabriel der Todesstoß für Krupp war.
Ich hoffe nicht. Unsere Kernforderung ist da ganz klar. Wir wollen eine Teilverstaatlichung von ThyssenKrupp Steel. Das ist aus meiner Sicht auch total wichtig, denn Stahl ist systemrelevant. Jede Transformation, ob im Wohnungsbau, auch bei der Ertüchtigung der Verteidigung oder auch in der Elektromobilität, geht ohne Stahl nicht. Und wir haben den Fehler beim Gas schon mit Russland gemacht, dass wir Abhängigkeiten geschaffen haben, die uns nicht gut getan haben. Und wenn wir demnächst sagen, ist überhaupt gar kein Problem, wir lassen den Stahl hier vor die Hunde gehen und holen uns den Stahl dann aus China, da kann ich nur sagen, Vorsicht an der Bahnsteigkante, das wird genauso schief gehen, wie auch die Strategie, sich vom russischen Gas abhängig zu machen.
Du hast gerade auch gesagt, dass der deutsche Stahl so in der Form nicht mehr wettbewerbsfähig ist. Und wenn ich darüber nachdenke, als Laie den deutschen Stahl wettbewerbsfähig zu machen, dann reden wir über Subventionen. Da müsst ihr richtig dicke Bretter draußen bohren bei den Steuerzahlern, die natürlich auch sagen, ja, warum muss ich mein hart erarbeitetes Geld, die Steuern, die ich abführe, dann für ein Produkt ausgeben, welches am Ende des Tages nicht mehr wettbewerbsfähig ist und auch gar nicht oder günstiger woanders eingekauft werden kann. Natürlich reden wir hier über Nachhaltigkeit, natürlich reden wir über Arbeitsplatzsicherung. Nur bei Subventionen, das ist mittlerweile schon so negativ getriggert, da müssen dicke Bretter gebohrt werden. Was sagst du dazu?
Also ich kann mich erinnern, bei der Lehman-Pleite, auch in der Corona-Pandemie, haben all diejenigen, die privat vor Staat gerufen haben, ganz schnell nach dem Staat gerufen und am handlungsfähigen Staat.
Okay, jetzt reden wir über Lehman und Krupp, das sind zwei verschiedene
Paar Schuhe. Aber es waren ja tausende von Unternehmen, die auch mit Staatsknete dann überlebt haben. Ja, ja. 10.000 Unternehmen sogar, die mit Staatsknete überlebt haben. Alleine 260 Milliarden Euro sind ja Corona-Hilfen in die Unternehmen reingegangen. Und zwar in den kleinen, selbstständigen Unternehmen, genauso wie in die Großunternehmen rein. Was ThyssenKrupp braucht, die brauchen sozusagen eine Brücke in die neue Technologie, in grünen Wasserstoff. Mhm. Das ist das, was, glaube ich, ganz wichtig ist. Stahl ist wettbewerbsfähig, auch der deutsche Stahl ist wettbewerbsfähig. Es geht nicht darum, dass wir jetzt jede Tonne Stahl subventionieren wollen, das braucht es gar nicht, sondern die Investitionen, die ThyssenKrupp Steel braucht, um im Grunde genommen in dieser Transformation bei grünem Wasserstoff anzukommen, da braucht es sozusagen eine Brücke, eine zeitliche Brücke. Und wir haben ja erlebt zum Beispiel, dass bei der Lufthansa, wo der Staat auch eingestiegen ist, am Ende mit Gewinn wieder rausgekommen ist. Bei Commerzbank genauso der Staatseinstieg mit Gewinn wieder rausgegangen ist. Also es ist nicht so, dass wenn der Staat ansteigt, Geld verbrennt, sondern ganz im Gegenteil, umgekehrt wird ein Schuh draus. Ich bin davon überzeugt, dass am Ende eine Staatsbeteiligung nicht nur Arbeitsplätze sichert und die Abhängigkeiten von vielleicht Staaten, mit denen wir nicht enger kooperieren sollten, minimiert, sondern wir am Ende tatsächlich auch einen wettbewerbsfähigen Stahl haben. Und die Amerikaner machen gegenwärtig im Moment nichts anderes, als mit dem Inflation Reduction Act ihre heimische Wirtschaft zu stützen. Und ich bin sehr dafür. Und im Moment ist das gesamte der Aktienwert von ThyssenKrupp Steel beträgt 1,8 Milliarden Euro des gesamten Unternehmens. Das heißt, wir reden da nicht von Milliarden von Einstieg. Wenn man sich eine Sperrminorität irgendwie sichern würde, könnte man mit 500, 600 Millionen Bundes- und Landesgeld, könnte man sich eine Sperrminorität bei ThyssenKrupp Steel sichern und Zehntausende von Arbeitsplätzen auch sichern.
Meinst du, du bist aufgrund deiner Historie, dein Vater als alter Kruppianer, da engagierter in dem Thema als in anderen?
Ich verstehe die Kolleginnen und Kollegen vielleicht besser, um das mal zu sagen. Das ist nicht nur irgendein Job, sondern da arbeitet man über viele Generationen. Ich kenne ganz viele Familien, wo der Urgroßvater, der Großvater und jetzt der Enkel bei ThyssenKrupp auch arbeitet.
Ja, ist wie in der Montanindustrie
damals. Das ist wirklich, und vor allen Dingen genau, das ist auch die Montanmitbestimmung, die ganz wichtig ist. Was jetzt im Moment ja Lopez und auch Russwurm, der BDI-Präsident ist, ja machen, ist auch eine Zerschlagung dieser Mitbestimmung, der Sozialpartnerschaft, der Montanmitbestimmung. Und wenn das Schule macht, dann sage ich, liebe Leute, dann können wir echt einpacken. Wenn da der Casino-Kapitalismus bei ThyssenKrupp erfolgreich sein sollte, dann werden die uns als Wiedervorlage bei vielen anderen Unternehmen auch nochmal legen.
Was wünschst du dir noch für Bochum?
Ich wünsche mir, dass wir diese Zuversicht behalten. Eine weltoffene und lebenswerte Stadt bleiben. Und dass wir manch eine Ansteckung, die wir etwas weiter weg gerade auch sehen, dass wir uns diese Gestaltbarkeit von Leben, dieses Gemeinsame, dieses nicht ich, sondern dieses Wir in Bochum.
Was ja immer mehr wird da draußen. Hast du auch das Gefühl, dass du, wenn du in den Dialog gehst, oftmals hörst, aber ich und mir und meins und meine Familie und ich und ich höre immer nur noch ich?
Ehrlicherweise erlebe ich auch sozusagen das andere Deutschland und das andere Wir. Also total viele Menschen, die ehrenamtlich engagiert sind. Die sind aber total leise. diejenigen, die ein bisschen verrückt unterwegs sind. Ja, aber
das ist selbstverständlich.
Genau, das ist selbstverständlich. Sehen, ne? Und diejenigen, die destruktiv unterwegs sind, sind laut. Insbesondere in Social-Media-Bereichen sehr laut. Mhm. Diejenigen, die still und heimlich und ruhig als stille Helden ihren Job machen, als pflegende Angehörige in Vereinen, in Verbänden, als Jugendleiter, beim Platz abkreien. Und die Eltern, die die Trikots der Jugendmannschaften waschen oder Bowle machen, wenn das Kindergartenfest ist. Zehntausende Menschen engagieren sich in unserer Stadt fortgesetzt für das Gemeinwohl. Und ich will auch ehrlicherweise nicht zulassen, dass diejenigen, die ganz laut sind, am Ende auch noch die größte Aufmerksamkeit bekommen. Und ich glaube, dass wir in unserer Stadt viel mehr wir haben und wir aber relativ häufig die Lauten hören, die ganze Zeit ich schreien.
Das heißt ja auch, wir haben Bock auf Bochum und nicht wie ich habe Bock auf Bochum.
Finde ich auch viel schöner.
Ich auch.
Also wenn du im Stadion zum Beispiel bist und du bist da und deine Mannschaft irgendwie hat einen Angriff und schießt das Tor, dann umarmst du einen wildfremden Menschen, den du noch nie in deinem Leben gesehen hast und duzt den da. Und wenn ein bisschen Bier daneben geht, ist auch keiner böse. Das zeigt doch im Grunde genommen, dass wir in dieser Stadt uns auf Augenhöhe begegnen und am Ende, wenn wir das Würstchen in der Hand haben und Bier und egal, wo wir da unterwegs sind, keiner mehr wert ist als der andere, sondern sagen, wir haben alle gemeinsam Bock auf diese Stadt.
Ich meine, was uns im Ruhrgebiet ja auszeichnet, ohne dass ich die Menschen aus dem Ruhrgebiet wieder in die Höhe leben lassen möchte, das ist mir in einer der letzten Sendungen übel nachgesagt worden, in Anführungsstrichen, nicht nur grundehrlich, sondern auch extrem herzlich. Ne? Ich habe damals auch schon mal gesagt, in einem meiner Folgen, was mir abgegangen ist während Corona, ist Freunde zu sehen und zu umarmen. Ich bin da schon sehr auch körperlich. Ja, also ich muss auch mal jemanden in den Arm nehmen oder mal die Hand geben können. Und gerade auch im Stadion, das können wir Bochum mal gut, das können wir im Ruhrgebiet gut. Ich glaube, man sieht sich oder wir sehen uns hier in Bochum, aber wir sind ein Ruhrgebiet. Ich glaube, wir sind uns auch immer noch nicht bewusst über unsere Strahlkraft, die wir haben für ganz Deutschland. Da würde ich auch ganz gerne weiter mit dran arbeiten, mit der Expertise und den Arbeit, dem Podcast. Jetzt bleibt noch die letzte Frage. Ich lasse dich hier nicht raus vorher. Was wünschst du dir für dich selbst? Und jetzt geht es noch nicht einmal natürlich auch um die politische Ebene, aber auch für dich persönlich, Serdar. Was wünschst du dir so in der nächsten Zeit für dich selbst?
Gesundheit und Kraft, die Dinge, die ich gerne mache, auch in Zukunft weitermachen zu können. Das ist wirklich eine ehrliche Antwort. Ich glaube, es ist nicht selbstverständlich, dass man fit und gesund bleibt. Absolut. Und dass man immer wieder die Energie hat, jeden Tag aufs Neue die Herausforderung voll Optimismus anzunehmen und sie zu einem guten Ende zu bringen. Und das ist das, was ich mir wirklich wünsche, dass diese Zuversicht bleibt, dass diese Energie bleibt und alles andere kommt von ganz alleine, wenn man diese gute Grundlage hat.
Okay.
Ja, liebes Publikum, ich fasse zusammen, wenn jeder Sozialdemokrat so wäre wie Serdar, dann sähe die Lage anders aus. Er hat uns auch heute wunderbare potenzielle Überschriften im Übermaß gegeben. Würden wir Clickbait machen wollen, würden wir die Überschrift nehmen, Berlin geht gar nicht. Wir können aber auch kein Wischiwaschi nehmen oder, was ich sehr schön fand, ein gemeinsames Lied. Weil ein gemeinsames Lied ist sowohl auf die große Politik bezogen, die das gerade nicht hat, als auch auf das gemeinsame Lied in dieser wunderbaren, weltoffenen, bodenständigen, geschichtsträchtigen Stadt Bochum, in der ja auch Serdars Lebensgeschichte von Begegnungen und von unsichtbaren Mauern durchbrechen, perfekt zu seiner bodenständigen und wirklich an Brot- und Butterthemen, wie du so schön sagst, orientierten Politik passt. So sollte Sozialdemokratie sein, sage ich jetzt mal so als Fazit. Ich bin begeistert.
Echt mega, extrem nahbar. Hat mir Spaß gemacht, der Austausch. Ich hoffe, ihr hat Spaß gemacht, bei Ihnen Arbeit zu sein. Euch da draußen, danke, dass ihr uns zugehört habt. Danke, dass ihr liked, teilt und dass ihr Follower werdet.
Vielen Dank und Glück auf.
Passt auf euch auf, wir bleiben in Arbeit. Glück auf, bis bald.
Das war's mit In Arbeit, der Podcast von Expertiv. Moderation Oliver Uschmann. Host Sebastian Matthias Gottlieb. Eine Produktion von Westwind Stories.